Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Es ist die Folge 89 des Politik-Podcasts und man könnte fast sagen, heute machen wir mal einen Pendler-Podcast, denn es geht um das große Thema von A nach B. Wie möglichst komfortabel, wie möglichst klimafreundlich. Dazu haben wir uns heute hier zusammengefunden, denn es war, was die Verkehrspolitik und auch den Klimaschutz anbelangt, eine bewegte und volle Woche in Berlin. Da gab es gleich mehrere Termine. Die Verkehrskommission, die Bilanz PK der Bahn, jetzt gerade, man kann sie fast im Studio noch jubeln hören, die Fridays for Future Demonstration vor dem Brandenburger Tor, ne Barbara?
Genau, eben bin ich gerade zurückgekommen, das ist keine halbe Stunde her, jetzt heute Freitagnachmittag 14.40 Uhr. Greta Thunberg hat gerade hier vor Tausenden von Jugendlichen nochmal dazu aufgerufen, lasst euch nicht kleinkriegen. Und ich finde diesen zeitlichen Zusammenfall schon bemerkenswert. Da sitzt nur ein paar Meter weiter hier im Regierungsviertel die Verkehrskommission, auf die wir ja gleich noch zu sprechen kommen wollen, und sucht nach Auswegen aus der Klimakrise im Verkehr und nach der Mobilitätswende. Und nur ein paar Meter weiter sind wiederum die Jugendlichen und sagen, kommt doch endlich mal zu Potte und macht was, ihr Politiker.
Also was ich tatsächlich auch gehört habe, ist, dass die Verkehrskommission bzw. der Lenkungskreis der Nationalen Plattform Mobilität, so wie das wirklich offiziell heißt, heute genau aus diesem Grund eben nicht im Verkehrsministerium tagt, sondern sich tatsächlich woanders hingesetzt hat, hier in Berlin-Mitte, weil man eben genau diese Demo auch als Faktor, auch als Lärmfaktor unter anderem im Blick hatte. Aber bevor wir jetzt hier ins Plaudern kommen, sollten wir uns vielleicht kurz vorstellen. Am Mikrofon ist Nadine Lindner. Ich bin unter anderem zuständig für die Verkehrsthemen. Mit im Studio ist noch
Dieter Nürnberger, ist auch hier. Ich bin aus dem Landesstudio hier beim Deutschlandfunk und bin auch für die Bahnpolitik in Deutschland zuständig. Und das ist natürlich aufgrund der gestrigen Pressekonferenz natürlich auch ein aktuelles Thema, klar.
Und deine Premiere bei uns im Podcast.
Richtig.
Und im Studio ist noch
genau, Barbara Schmidt-Matern, zuständig fürs Klima, Bahnvielfahrerin, Radvielfahrerin und immer noch Besitzerin eines Kleinwagen-Pkw, also auf allen Rädern mal unterwegs.
Aufs Fahrrad können wir uns wahrscheinlich generell einigen, das haben wir alle, ne?
Ja, und eigentlich auch auf die Bahn.
Ja, auf der Bahn, mit der Bahn fahren natürlich sehr viele Leute. Ich kann ja mal ein bisschen von gestern erzählen, das war natürlich ein sehr interessanter Termin. Es ist ja auch deutlich geworden, dass die Bahn einen neuen Fahrgastrekord hat und den hat sie eigentlich fast in jedem Jahr, weil es scheint so etwas wie doch bei der Bevölkerung die Lust aufs Bahnfahren zu geben. Das mag vielleicht mit den vielen Staus zusammenhängen, die dann doch auf den Autobahnen noch herrschen. Aber immerhin 148 Millionen Kunden, das ist die Statistik von gestern, haben ja immerhin einen Zug im vergangenen Jahr genutzt. Aber gleichzeitig wurde eben auch deutlich, die Bahn ist so ein bisschen in einem ganz entscheidenden Umbruchprozess. Also die Nachfrage steigt, aber es wird immer mehr deutlich, dass vielleicht dann doch der Ausbau der Infrastruktur, die Modernisierung der Netze vielleicht doch ein bisschen zu langsam geht für das, was man eigentlich auch von der Politik mit der Bahn vorhat. Man hat ja vor, sozusagen die Schiene zum Verkehrsträger Nummer 1 in Deutschland zu machen, außer auch aus Klimaschutzgründen. Und da wurde eben dann deutlich, dass halt dann doch ein Gewinneinbruch vorhanden ist. Das heißt, die Bahn muss im Moment sehr viel Geld ausgeben. Sie müssen bauen. Andererseits, Baumaßnahmen ist auch bekannt, sorgen dann auf der anderen Seite auch wieder für Verzögerungen im Verkehr etc.
Unter Dieter lese ich jetzt alle Orten von Prestigeprojekten, die geplant sind, dass man zum Beispiel die Fahrzeit zwischen Köln und Berlin verkürzen will, indem ein Teilstück zwischen Bielefeld und Hannover, glaube ich, ausbaut. Ja. Und da sagen jetzt andere Experten aber zum Beispiel, das ist genau der gleiche Fehler wie bei Stuttgart 21. Da wird wieder nur in große, teure, langwierige Prestigeprojekte investiert, anstatt dass man sich eigentlich erstmal um die Basisarbeit kümmert.
Würde ich ein bisschen widersprechen. Ich meine, Stuttgart 21, da gab es ja diese Woche auch die Aufsichtsratssitzung hier beim Bahnkonzern. Und da wurde schon deutlich, das ist ein Projekt, das ist ja ein Bahnhofsneubau, der nach unten gelegt werden soll. Das ist natürlich was anderes, als wenn man jetzt sagt, wir bauen jetzt noch mal eine Strecke, damit vielleicht dann doch die Züge schneller fahren können, weil vielleicht dann zwei Gleise da sind, dass der ICE im Notfall halt nicht mehr hinter dem Bummelzug hinterherfahren muss und dadurch natürlich eine größere Verspätung hat. Also Prestigeprojekt, würde ich sagen, das sind sicherlich einzelne Bahnhöfe, aber ist jetzt kein zusätzliches Gleis, das man braucht, um generell die Verkehre in Deutschland, die Bahnverkehre schneller zu machen.
Wo siehst du denn im Moment, Dieter, das größte Problem der Bahn? Du hast die Finanzgeschichten angesprochen.
Das ist
Ich denke ja auch, wenn man sich, ich fand das ja eigentlich faszinierend, wenn man sich das so jetzt in den letzten Monaten angeschaut hat, dass da 26.000 oder 24.000 neue Mitarbeiter in diesem Jahr eingestellt werden sollen. Das ist ja ein Personalaufwuchs oder ein Personalzuwachs, den man da plant.
Also zynisch,
dann die relativ großzügigen Tarifverträge, die man ja halt auch gesehen hat, die dort ausgehandelt wurden, wo man ja dann froh war, dass keine Streiks dort geschehen sind. Ist das der größte Klops oder geht es wirklich eher um diese Infrastrukturgeschichten?
Es ist natürlich schon die Infrastrukturgeschichte. Da gibt es ja inzwischen Zahlen, die im Umlauf sind. Das sind unsagbar hohe Kosten. Also das wird wahrscheinlich sich vielleicht auf einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag zusammenaddieren, wenn man allein den Bedarf an Infrastrukturmaßnahmen berücksichtigt. Also Netzausbau, Netzmodernisierung. Es gibt ja auch dann immer wieder dieses schöne Stichwort der Digitalisierung der Schiene.
Was konkret haben die da vor? Digitalisierung, habe ich das Gefühl, es geht ja quasi kein Politiktermin im Moment zu Ende, ohne dass nicht das Wort Digitalisierung fällt, sei es in der Bildung, im Verkehr, egal wo.
Na, Digitalisierung heißt im Bahnfall oder im Schienenfall auf jeden Fall, da werden natürlich unsäglich große Mengen an Daten gesammelt, die natürlich bei einem Zugverkehr auch zusammenkommen. Und dann versucht man halt mit der Berechnung dieser Daten sehr viel den Verkehr natürlich zu beschleunigen. Das kann man auch, wenn man genau weiß, das sind die Erfahrungswerte, das braucht man auf der Strecke, das und das geben die Daten der Schaltzentralen wieder, dann kann man natürlich Verkehr auch beschleunigen. Das ist doch eigentlich ja ganz klar. Aber es sind halt diese enormen Kosten. Wir reden hier wirklich über sehr, sehr hohe Milliardensummen und die Bahn selbst aufgrund des Ticketsverkaufs gar nicht mal so generieren kann. Deswegen ist weiterhin, wenn man über die Bahn redet, natürlich auch die Bundesregierung als Eigner dieses Konzerns gemeint, klar.
Jetzt ist immer von Prioritäten die Rede, auch von prioritären Ausgaben, für die Olaf Scholz als Bundesfinanzminister sozusagen Geld bereitstellt. Beim Ausbau der Schiene kann man das, glaube ich, so nicht unbedingt sagen, dass die Bundesregierung das als prioritär ansieht.
Bin ich jetzt anderer Meinung? Ich meine, es gab den Koalitionsvertrag und man muss auch sehen, die Bahn wurde jahrelang, zumindest im Vergleich zur Finanzierung des Straßenverkehrs, doch vernachlässigt. Es gibt zum Beispiel sehr viele Aspekte, die da heißen, ja, Modernisierung, Bahnhofsausbau. Viele Bahnhöfe sind in einem ganz schrecklichen Zustand und das merken die Bahnkunden, die Pendler, die täglich millionenfach die Bahn nutzen, die merken das ja. Da gibt es Ecken, da möchte man eigentlich sich zum Beispiel der Bahnhof in Duisburg, ohne jetzt der Stadt Duisburg da jetzt irgendwie
Hagen ist auch nicht
zu
viel
nahe
besser
treten zu wollen.
Aber
es
Hagen
gibt Bahnhöfe, wo man wirklich das Gefühl hat, Leute, hier ist doch Jahrzehnte nichts passiert und da muss man umsteigen, da gibt es eventuell dann Probleme mit den Rolltreppen. Man kennt das ja, Familien, die einen Ausflug machen, dann müssen die Kinderwagen sozusagen geschultert werden, um überhaupt einen Bahnsteig zu erreichen.
Okay, da meinen wir eigentlich das Gleiche, Dieter, weil wir sehen die Mängel an allen Orten, egal ob wir jetzt auf die Bahnhöfe, in die Bahnhöfe gehen oder in den Zügen selbst sitzen. Und ich vermisse im Moment noch ich sehe nicht den großen Wurf, wie eigentlich dieser Umbau, wenn wir auch immer von der Mobilitätswende sprechen, es greift ja alles ineinander in diesen Tagen, wie das dann auf der Schiene wirklich neu gestaltet werden soll. Wo ist das große Konzept, wo ist die große Idee? Ich nenne mal ein Beispiel. In London zum Beispiel, da hat man nicht nur die Schiene, sondern auch also die Wartung des Schienennetzes, sondern auch Straßen und U-Bahn und übrigens auch die Firma, die Straßenmaut in der Londoner Innenstadt eintreibt. All das ist in der Hand einer einzigen Behörde mit der Folge, dass sie viel, viel effizienter, wahrscheinlich auch viel kostengünstiger arbeiten können. In Deutschland beziehungsweise bei der Bahn gibt es für alles jeweils eine Unterfirma. Da sind allein schon die Absprachen kompliziert.
Richtig, aber es ist alles unter der Organisation von einem Dach, was ja auch durchaus kritisiert wird, weil das natürlich auch den Verwaltungsapparat enorm aufbläht.
Genau.
Aber ich denke mir, also was ich bisher weiß, das ist der Koalitionsvertrag, da wurde schon deutlich gemacht, dass die Bahn ein wesentliches Element dieser Verkehrswende in Deutschland sein soll, wurde inzwischen auch deutlich unterlegt mit mehr Geld als in der Vergangenheit, obwohl man da natürlich auch immer sagen muss, wir haben ja alle noch den geplanten Börsengang der Bahn damals in Erinnerung. Es wurde in der Vergangenheit halt auch zu viel gespart beim Personal. Und wenn du jetzt sagst, da werden in jedem Jahr jetzt 22.000 neue Leute für eigentlich die Bewältigung des Bahnverkehrs eingestellt, dann ist das eigentlich nur wieder die Herstellung eines Zustandes, wie er vor vielen Jahren einmal herrschte, weil es wurden einfach auch zu viele Leute entlassen, dadurch, dass man eben an die Börse gehen wollte. Das war damals unter dem Vorstandsvorsitzenden Medorn, wir erinnern uns. Und ja, also im Moment muss man halt erstmal dafür sorgen, dass der Laden einigermaßen wieder läuft und dass genug Personal da ist. Aber das große Projekt heißt dann natürlich die Bahn als umweltfreundlicher Verkehrsträger in der Zukunft. Und sicherlich, da ist man im Moment so in einem Zwischenstadium. Man merkt, das Geld, was bisher sozusagen auch von der Politik eingereicht wird, das wird nicht reichen. Da muss man draufsatteln. Aber ich denke mir auch, wenn man
also
wirklich...
Also auch jetzt aktuell nicht, weil das war ja gerade
die... exakt, weil der Gewinneinbruch der Bahn gestern war ja signifikant. Um 30%, glaube ich, ging es bei den Gewinnen im Vergleich zum Jahr 2017 runter. Und das zeigt im Grunde, dass die Bahn mit den Erlösen, die sie im Moment hat, nicht einmal mehr sozusagen den Betrieb gut gewährleisten kann. Aber wenn man halt diese politische Option hat, wir wollen den Bahn als Verkehrsträger, als ökologischen Verkehrsträger der Zukunft, dann muss man da auch sozusagen den Mut zur Ehrlichkeit haben und sagen, das kostet wirklich Milliardensummen und da muss der Steuerzahler bereit sein, sie aufzubringen.
Aber die Ehrlichkeit fehlt ja im Moment, egal wo du hinguckst. Also ob man jetzt bei der Bahn sagen muss, das kostet Geld, als vor allem auch beim Thema Autofahren, kommen jetzt vielleicht gleich noch auf die Verkehrskommission.
Ja, ohne Ehrlichkeit muss man natürlich auch sagen, ohne Ehrlichkeit wird man dann auch keine zufriedenstellenden Ergebnisse hinkriegen.
Ich würde gerne noch mal kurz, bevor wir auf die Verkehrskommission kommen, noch eine Frage loswerden. Und zwar, ich kann mich lebhaft daran erinnern, an die verschiedenen Bahngipfeltreffen, die es in unterschiedlichen Konstellationen, dann aber auch gerne im Verkehrsministerium zu Beginn dieses Jahres gab. Ja, es waren ja keine Einladungen, sondern das waren ja wirklich auch als Krisentreffen angelegte, auch ich würde sagen, ein bisschen hochgepuschte Treffen, unter anderem mit dem Vorstandsvorsitzenden Richard Lutz und also auf höchster Ebene und dann mit Andrea Scheuer, dann noch verschiedenen anderen, auch zum Beispiel Verkehrspolitikern der Großen Koalition, die dann da irgendwie mit am Werke waren, die verschiedene, die sich lange Zeit nicht so richtig getraut haben, richtigen Preisschild dran zu hängen, aber irgendwie mit so kleineren, besseres Baustellmanagement unter anderem dann irgendwie zu betreiben. Denkst du denn, dass diese Personalie Richard Lutz im Moment irgendwie zur Debatte steht oder wird man an ihm festhalten?
Ist eine ganz interessante Frage, weil wir Kollegen, die gestern bei der Bahn waren, das haben wir uns alle so ein bisschen gestellt, weil die Rede von Richard Lutz als der Vorstandsvorsitzende dieses großen Konzerns, die war etwas, sagen wir mal, bescheiden. Er hat zum Beispiel sehr viele Punkte und vor allem nicht diesen großen Finanzierungspunkt von sich aus angesprochen. Das passierte alles erst auf Nachfrage der Journalisten, als er seine Hauptrede eigentlich schon beendet hatte. Zum Beispiel hat er auf diesen Aspekt Verkauf dieser Unternehmenstochter der internationalen Plattform Arriva, 14.000 in 14 Ländern aktiv und ein Gewinnbringer der Bahn. Darauf ist er beispielsweise überhaupt nicht eingegangen, obwohl das einen Tag vorher in der Aufsichtsratssitzung natürlich allein fast das Hauptthema dieses ganzen Tages war und erst auf Nachfrage der Journalisten. Also da würde ich sagen, es war ein relativ schwacher Auftritt von Richard Lutz. Er ist nun natürlich nicht wie so einige seiner Vorgänger. Medorn war natürlich auch immer der Hans Dampf in allen medialen Gassen. Klar, das ist Richard Lutz nicht. Das ist eher ein solider Mann, der auch schon, glaube ich, über ein Vierteljahrhundert bei der Bahn ist und relativ sich nach oben gearbeitet hat. Aber ich hätte mir einfach sehr viel mehr Selbstbewusstsein der Öffentlichkeit gegenüber gewünscht und natürlich auch sehr viel mehr Selbstbewusstsein gegenüber dem Eigner, nämlich dem, ja, im Grunde dem Bund. Weil wenn halt diese politische Vorgabe da ist, dass die Bahn ökologischer werden soll, das Verkehrsmittel der Zukunft ist, dann muss man, finde ich, auch von Bahnseite sagen, ja, dann muss auch die Politik entsprechend handeln. Und das war so ein bisschen ausgeblendet worden.
Also der Verkauf dieser Tochterfirma Arriva, was du gerade erwähnt hast, ist doch ein Beispiel dafür, wo man sich fragt, warum ist das nicht schon längst geschehen? Es schließen sich jetzt die Reihen. Ja, es mag ein Gewinnbringer sein, aber es hat eben nichts.
Für Leute, die betriebswirtschaftlich rechnen, ist ein Gewinnbringer natürlich in einem Unternehmen was ganz Wichtiges.
Gut, aber dann haben diese Leute ja offenbar trotzdem nicht gut gerechnet in den letzten letzten Jahren, weil sonst könnte es ja nicht sein, dass immer mehr Leute mit der Bahn fahren und die Bahn trotzdem ein massives Finanzierungsproblem hat. Also die Logik erschließt sich mir dann nicht, sondern im Gegenteil höre ich in diesen Tagen nur Stimmen, gut, dass diese Tochterfirma endlich verkauft wird. Wir müssen erstmal im eigenen Land in unsere Schiene investieren und in den Ausbau der Infrastruktur und dann kann man vielleicht auch da wieder mehr Geld verdienen. Also ich fasse mir da ehrlich gesagt nur an den Kopf, wenn ich das höre.
Es ist immer, ja, das ist, die Bahn hat überraschend viele, also wenn man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, das sind 700 Tochterunternehmen, die sich da rund im Bahnkonzern tummeln, also wenn man das
und bei uns funktioniert
erzählt,
nicht mal das Bordbistro, ja.
Aber okay, das ist natürlich auch bedingt durch die Bahnreform so gestaltet worden, da hat ja mehr oder weniger, dann gibt es DB Cargo, dann gibt es diese ganzen großen Unterfirmen, aber eben halt auch, und das ist noch ein Stück weit auch aus der Ära Medon übrig geblieben, die Bahn wollte sich mal als sozusagen als globalisierter oder als globaler Mobilitätskonzern aufstellen und deswegen hat man dann halt angefangen halt auch im Ausland Sachen dazu zu kaufen, wenn sie
das
Geld...
Das sind diese Höhenflüge gewesen.
Richtig.
In den 90er
ja, ja.
Jahren,
aber
als man
Geld...
unbedingt auch den Börsengang wollte und eigentlich jetzt nach 20 Jahren
genau.
aufwacht und sagt,
und dann wurde
irgendwas
der Börsengang
ist da strategisch
von der Politik
falsch
natürlich
gelaufen.
Wieder abgewickelt, mehr oder weniger. Das war die Zeit der Finanzmarktkrise, da hat man dann die Erlöse nicht mehr gesehen mit dem Börsengang und dann hat, glaube ich, Finanzminister war damals Peer Steinbrück, der hat das damals dann zurückgenommen und seitdem wird da wahrscheinlich auch kein großer neuer Versuch mehr gemacht werden. Aber betriebswirtschaftlich, wenn man es allein sieht, ist es erstmal gut, dass es so ein paar Gewinnbringer gibt und auch wenn die im Ausland agieren, nichts dagegen. Aber es ist halt auch klar, es gibt sehr viele politische Stimmen in Berlin, das sind die Grünen, die sagen, wir wollen zurück zum deutschen Kerngeschäft. Diese Argumentation kann ich sogar nachvollziehen. Da wird gesagt, solange das in Deutschland der Verkehr nicht ordentlich von der Bahn organisiert werden kann, was brauchen wir dann ausländische Firmen? Aber wie gesagt, es ist ein bisschen ambivalent. Es ist ein Gewinnbringer und Tafelsilber verkauft man nicht.
Tja, also da sind wir eindeutig unterschiedlicher Meinung.
Ja, na klar.
Aber ist ja auch nicht schlecht.
Naja, weil der Punkt ist ja, also ich glaube, das wird ja im Moment wirklich deutlich, es wird halt richtig teuer.
Richtig.
Also wenn man sich jetzt diese ganzen, wenn man jetzt so ein bisschen das Level Bahn alleine verlässt und sieht, dass man da schon über Milliardenbeträge redet, die ja teilweise auch in den Eckpunkten für den Haushalt schon abgebildet sind, wenn halt auch nicht in einer Form abgebildet sind, die alle befriedigt. Aber man hat die Kohlekommission, die ja vor kurzem ihre Arbeit abgeschlossen hat, die mit einem ziemlichen Preisschild daherkommt, was
Preisschild.
Investitionen zum Beispiel.
80 Milliarden Euro wird der Kohleausstieg geschätzt kosten.
Ja, und so ungefähr in dieser Größenordnung ist wahrscheinlich auch der Infrastrukturbedarf mittelfristig.
Die Verkehrswende, meine ich, 120 Milliarden Euro?
Je nachdem, wen man fragt und je nachdem, welche Finanzierungsmechanismen man dort ansetzt. Aber das ist halt auch so ein Punkt, und das finde ich halt ganz interessant. Ich habe mir ja diese Woche, was ja in puncto Verkehrskommission ja extrem interessant.
Richtig.
Es war ja eine volle Woche und ich sage jetzt Verkehrskommission, weil das quasi so die landläufige Bezeichnung dafür ist.
Ja, man kann ihre Aufgabe nochmal beschreiben. Also sie soll halt zusammensitzen und da sitzt seit Monaten zusammen, um das, was sich die Koalition im Koalitionsvertrag vorgenommen hat, nämlich wie die einzelnen sogenannten Sektoren Emissionen einsparen können, wie das eben im Verkehrssektor möglich ist. Und wie immer bei diesen Kommissionen sitzen ja völlig unterschiedliche Interessengruppen am Tisch. Das haben wir schon bei der Kohlekommission gesehen und jetzt, glaube ich, bei der Verkehrskommission, die du, Nadine, speziell im Blick hast, sind da auch ganz schön die Fetzen geflogen, ne?
Ja, ich glaube, es war sehr, sehr wechselhaft in der Verkehrskommission. Genauer gesagt geht es ja da um die AG1, der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität. Das ist so ein total sperriger Begriff und es ist auch, ich habe mir das jetzt in den letzten Tagen auch erklären lassen, auch extrem sperrig konstruiert, weil es eigentlich 6 Arbeitsgruppen sind in dieser nationalen Plattform, die sich um Elektromobilität, um alternative Kraftstoffe, aber auch sowas wie Zulassungsverfahren, rechtliche Rahmen kümmern sollen. So
Tempolimit
jeder,
auch, oder?
Jeder für sich in seiner AG und diese AG1 ist quasi so Primus inter pares, die wichtigste AG unter diesen AGs und die sind für den Klimaschutz im Verkehr da unter der Leitung von Franz Logen, der für E-Mobil Baden-Württemberg arbeitet. Das waren gut 20 Fachleute, aber auch Interessensvertreter. Unter anderem waren dabei Bundesverband der deutschen Industrie, Verband der deutschen Autoindustrie, dann aber auch für die Umweltseite zum Beispiel der BUND, dann auch der ADFC.
Sind die Gewerkschaften eigentlich auch vertreten in der Kommission?
IG Metall ist auf jeden Fall mit dabei und es gibt dann auch noch so einen interessanten Akteur, das ist die Agora Verkehrswende, die da mit dabei saß, die an sich ja schon
Berliner Denkfabrik hier in Berlin.
Genau, Berliner Think Tank, der unter anderem zum Thema Zukunft des Verkehrs, auch Zukunft des klimafreundlichen Verkehrs viel forscht. Und darin wiederum sind auch schon Gewerkschaften und andere sogenannte Stakeholder vertreten. Also ich hatte manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein Matroschka-Prinzip. Allerdings muss ich sagen, das waren ungefähr 20 Interessensvertreter. Und es ist jetzt auch in den letzten Tagen nochmal klar geworden, dass es nicht unbedingt Experten sind, sondern wirklich Interessensvertreter. Also das heißt, dass man eine deutliche Polarisierung in dieser AG1 unter diesen 20 Vertretern gesehen hat, wo die Frontverläufe grob so waren, BDI und VDA und Bundesverband der Mineralwirtschaftsindustrie, der war auch noch mit dabei.
Aber Nadine, das
gegen
haben wir ja in der Kohlekommission.
Das haben wir überall.
Das haben wir aber ja in der Kohlekommission auch gesehen. Da gab es auch zwischenzeitlich ein Hauen und Stechen und da haben wirklich völlig unterschiedliche Interessen.
Ökologen gegen Ökonomen könnte man
Ökologen
fast sagen.
Gegen Ökonomen, ja, wobei ja. Ich ja immer wunderlich finde, dass immer noch dieser Gegensatz aufgemacht wird, dass man Ökonomie und Ökologie, dass sich das irgendwie, dass das gegeneinander stände. Im Gegenteil. Es heißt lange eigentlich und ist unisono unter Fachleuten auch unumstritten, dass der Klimaschutz und überhaupt die Verkehrswende, dass das volkswirtschaftlich sinnvoll ist.
Absolut.
Also wenn wir überhaupt im internationalen Vergleich uns das angucken.
Richtig, weil man sich ja halt auch nicht abkoppeln kann. Man kann sich ja nicht nationalstaatlich jetzt irgendwie auf eine Insel setzen, gerade auch zum Beispiel bei der deutschen Autoindustrie, wenn man sich halt anschaut, wie wichtig auch internationale Märkte sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, nach Aussage des VDA werden 2/3 aller deutschstämmigen Autos dann auch exportiert. Also das heißt, man bewegt sich da schon in einem internationalen Marktkontext, auch wenn man es mit nationalen Regelungen zu tun hat, an denen man ja genau jetzt hier auch arbeitet. Wobei man auch sagen muss, dass es ganz interessant war, dass auch zwischen VDA, also Vertreter der Automobilindustrie, aber auch der Zulieferer und dem BDI wohl die Frontstellung nicht immer so ganz eindeutig war, weil der BDI und das rechnen ihm auch die Umweltverbände an, sich durchaus offen gezeigt hat, auch eine Verkehrswende vor einer Studie mal skizziert hat, wie das aussehen könnte, 2 Szenarien gerechnet hat und zum Beispiel auch beim Thema CO2-Preis durchaus progressiv unterwegs ist. Und da muss es wohl auch innerhalb von den unterschiedlichen Industrievertretern auch unterschiedliche Schattierungen gegeben haben. Aber Ende vom Lied ist, es gab in dieser Nacht von Montag auf Dienstag bis morgens um 4 Uhr früh wirklich eine Marathonsitzung dieser AG, die auch manchmal, so haben es mir jetzt verschiedene Teilnehmer geschildert, auch kurz vorm Scheitern stand, wo man sich dann halt aber doch dazu entschieden hat, noch zusammenzubleiben und die jetzt einen Zwischenbericht vorgelegt hat, der heute besprochen wird im sogenannten Lenkungskreis, der jetzt heute Nachmittag zusammenkommt. 158 Seiten ist er mittlerweile dick. Ich habe mal reingeblättert. Es sind 6 verschiedene Felder beschrieben. Das geht vom Antriebswechsel, Effizienzsteigerung, Digitalisierung, aber halt auch mehr Schienentransport, wo Personen transportiert werden sollen, aber auch Güter, das ist ja halt auch noch, die Logistik ist ein ganz wichtiger Punkt. Und man ist sich aber leider nicht, man hat nur einen Teil der Wegstrecke zurückgelegt. Man hat sich dann im Endeffekt geeinigt auf Instrumente, wie die sehr viele Förderungsinstrumente sind für Elektroautomobilität, bis zu 10 Millionen Elektroautos, Förderung der Bahn, aber auch ein CO2-Preissignal, um jetzt nur einiges zu nennen. Aber dort gibt es noch eine Erfüllungslücke von, je nachdem, 16 bis 26 Millionen Tonnen CO2. Und da ist es jetzt die Aufgabe zu schauen, wie kommt man jetzt noch drauf? Und jetzt gab es heute eine ganz interessante Entwicklung, die sich abgezeichnet hat, weil offensichtlich hat das Verkehrsministerium jetzt schon eine kleine Liste, die überschrieben ist, mit dem Thema Klimaschutz im Verkehr selber vorgelegt. Da hat der Spiegel vorhin drüber berichtet, kam langsam raus. Ich habe diese Liste jetzt auch hier liegen, die auch 6 Handlungsfelder umfasst und auf wundersame Weise die Klimaschutzziele erreichen will, diese Regelungslücke erreichen will, ohne dass es richtig wehtun würde. Also da
Ist immer die Frage, geht das überhaupt? Kann man in einem Industrieland in Deutschland wirklich ökologische Maßstabe umsetzen, ohne dass es jemandem wehtut?
Na, ich bin mal gespannt. Also
die Essenz der Vorschläge? Nenn die einfach mal.
Na, die Essenz der Vorschläge, was jetzt heute aus dem Verkehrsministerium kam, da geht es unter anderem, stützt man sich auf EU-Ergebnisse, die ja schon durchgefochten wurde zum Thema CO2-Flottenregulierung beim PKW, bei Nutzfahrzeugen. Man setzt sehr stark, man erhofft sich sehr viel von strombasierten Kraftstoffen, das heißt diese Power-to-X-Kraftstoffe, die klimaneutral hergestellt werden sollen. Allerdings sagen viele, das wird in Deutschland nicht gehen, das muss dann im Ausland entstehen könnten aber dann den normalen Kraftstoffen, also Benzin und Diesel, zugemischt werden und dann so peu à peu dort eine Klimaneutralität dann herstellen. Und auch die Digitalisierung. Man steht hier, es ist wirklich nur eine Seite, diese Liste, Ausbau Mobilnetz. Man möchte Rechtsrahmen schaffen, um mehr Experimentierklauseln zu haben. Man setzt aber auch, das geht aus diesem 160-Seiten-Bericht hervor, aus diesem Zwischenbericht, auch sehr stark auf Homeoffice. Und ich habe mir diese Homeoffice-Geschichte mal angeguckt.
Also, dass Leute nicht mehr zur Arbeit fahren,
richtig,
sondern von zu Hause und dadurch halt auch CO2 eingespart wird, weil der Arbeitsweg wegfällt.
Da muss ich ein dickes Fragezeichen dran setzen, weil man nämlich davon ausgeht, als Zielzahl, dass ein Drittel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2 bis 3 Tage Homeoffice machen.
In welchem Zeitrahmen?
In der Woche. Naja, das ist so eine Zielzahl für 2030. Und dass man damit die Wege sparen könnte und damit auch Klimaschutz erreichen kann. Nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Rechnung wirklich aufgeht, weil jemand, der nicht zur Arbeit fährt, bringt doch vielleicht sein Kind zur Kita oder zur Schule, der muss trotzdem einkaufen gehen. Und ich glaube auch nicht, dass es volkswirtschaftlich möglich ist, ein Homeoffice in diesem Ausmaße auch darzustellen. Also von daher ist es jetzt eigentlich der Punkt, dass man mit etwas konkreteren Instrumenten arbeiten kann, das heißt sowohl aus der AG, aber jetzt mittlerweile wohl auch aus dem Verkehrsministerium. Und es gab einen relativ, naja, schmallippigen Kommentar aus dem Umweltministerium heute dazu. Da hieß es ja, es wäre ja schön, wenn im Verkehrsministerium jetzt die Dinge in Bewegung kommen und jetzt würde man, sobald die Vorschläge dann offiziell auf dem Tisch liegen, würde man sie sich intensiv anschauen und auch durchrechnen. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann auch für das Klimakabinett, was es jetzt gibt, was am 10. April zum ersten Mal tagen soll, ob das da in der ersten Sitzung schon eine Rolle spielen wird, aber später auf jeden Fall wird es dann genau darum gehen, nämlich die Frage, welche Maßnahme kann dann zu wie viel CO2-Einsparungen dann auch führen? Und wer soll es bezahlen? Weil das ist meiner Ansicht nach in diesem Zwischenbericht der AG1 ein großes Problem, dass nicht benannt wird, wie hoch die Kosten sein könnten und wer sie trägt.
Ob bezahlen
die Firmen, die Verbraucher, die Steuerzahler.
Die Steuerzahler, nicht?
Da wird leider meiner Ansicht nach, ist es wirklich nur, es sind zwar 160 Seiten, es sieht total massiv aus, ich habe es hier vor mir liegen, aber es hat noch viele Fragezeichen in sich.
Lasst uns vielleicht tatsächlich beim Thema Finanzen noch mal einen Moment bleiben. Alle Vorschläge, auch die du jetzt noch mal genannt hast, Nadine, die klingen für mich in Teilen sehr kleinteilig weiterhin. Was ich in den vergangenen Tagen in der Diskussion wahrgenommen habe, ist einfach diese Grundkritik, dass der große Wurf fehlt, dass der Verkehrsminister bisweilen orientierungslos wirkt, wie er sozusagen diesen gordischen Knoten lösen kann, dass man die selbst gesteckten Klimaschutzziele, vor allem für das Jahr 2030, dass man die erreichen kann. Man muss ja immer wieder daran erinnern, dass Klimaschutz hier kein Freizeitvergnügen ist, sondern dass sich Deutschland völkerrechtlich dazu verpflichtet hat, bis zum Jahre 2030 eine bestimmte Menge an CO2-Emissionen einzusparen. Deswegen sind ja auch
Nichterreichung wahrscheinlich auch das finanziell ausgleichen müsste, oder?
Ja, das steht ja jetzt schon fest. Olaf Scholz hat in den Haushaltszahlen für die kommenden Jahre, ich meine bis zum Jahr 2023, sind in einigen Folgejahren schon pro Jahr 100 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen, die wir als sogenannte Ausgleichszahlungen an andere EU-Staaten leisten müssen, wenn wir unser CO2-Budget überschreiten und dann von anderen Staaten Emissionsrechte dazu kaufen müssen, dann wird das eben teuer für uns. Ich finde das eigentlich absurd, dass wir auf der einen Seite immer noch über sehr, sehr hohe Steuereinnahmen verfügen, auch wenn sich die Konjunktur jetzt eintrübt, wie alle sagen, und auf der anderen Seite, anstatt dass es Maßnahmen gibt, die vorgelegt werden, wie man CO2 einsparen können, diese Bundesregierung stattdessen schon Geld bereitstellt für Strafzahlungen, die jetzt schon fällig werden in den kommenden Jahren. Das ist eigentlich an Absurdität nicht zu überbieten.
Und das ist ja jetzt noch quasi das kleine Konfliktpotenzial, weil im Moment wird es als sogenannte globale Minderausgabe verbucht. Und
auch es ein schöner Haushaltsdeal.
Ja, und auf alle Ministerien ja umgelegt, also auch auf die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, wie zum Beispiel das Justizministerium oder auch andere Ministerien, die für diese Verschmutzung, für diesen CO2-Ausstoß gar nicht verantwortlich sind. Es wird halt dann interessant, und das ist noch nicht so ganz klar, ob und wann das kommt, wenn die Ministerien wie zum Beispiel Verkehr, aber auch die für die Bau verantwortlichen, im Moment das Innenministerium, aber es hat ja auch häufiger gewechselt, dass dann dort die Verantwortlichkeiten sich halt auch in Mehrkosten ausdrücken. Und ja. Zu Scheuer sind mir irgendwie diese Woche zwei Punkte aufgefallen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er orientierungslos ist. Er hat schon eine klare Orientierung. Also er hat so ein Mantra, was er immer vor sich herträgt, Innovation statt Verbote. Also
ist
das heißt,
weiterhin der sozusagen der Autominister in Deutschland? Was würdest du sagen?
Ja, ich würde das schon sagen, dass er Autofahren liebt und auch Autofahren sozusagen, also dass er ein emotional positives Verhältnis zum Auto hat. Aber das muss ja jetzt erstmal nichts Negatives sein. Ich glaube ja, schon,
beim Tempolimit dass, vielleicht schon negativ, oder?
Ja, ich glaube schon, dass er die Größe der Aufgabe erkannt hat. Aber ich finde sein Management da im Moment noch nicht so ganz zielgerichtet, weil er versucht, das im Moment mit so einer schönen Wetterpolitik zu machen. Er hat so ein Mantra, das heißt, Innovation statt Verbote. Er versucht ganz, ganz viel über Digitalisierung zu regeln. Und jetzt muss man halt dann wirklich sehen, ob man mit diesen Instrumenten dann auch auf diese 40-42% Einsparziele kommt. Ich habe meine Zweifel, viele andere Leute haben auch ihre Zweifel, aber mal schauen, was die Zahlen dann hergeben. Und sein zweites Mantra ist, dass er sagt, nicht die Experten machen Politik, sondern die Politiker machen Politik. Also, dass er halt auch seine Experten dieser AG1, diese Experten vorher ziemlich rasiert hat, unter
also
anderem
eine
in
Kommission
der Kommission
ein und wenn die Kommission eine Meinung hat, wird die Meinung wieder vom Minister in Frage gestellt.
Ja, und das ist wohl auch, und das haben auch mehrere AG-Teilnehmer jetzt auch gesagt, auch von nicht nur von Seiten des Verkehrsministeriums, sondern auch zum Beispiel von Seiten des Wirtschaftsministeriums da durchaus, naja, Kommentierungen während dieses Arbeitsprozesses gegeben hat, die gesagt haben, naja, lass das mal und schreib da nicht solche Grausamkeiten rein, was ich persönlich eigentlich ein Unding finde. Aber das lässt sich jetzt auch nicht mehr zurückdrehen und es ist auch unklar, ob und wie diese AG1 weiterarbeiten wird. Unter anderem heute, jetzt am Nachmittag, denke ich, wird das eine der Entscheidungen sein, die der Lenkungskreis vorbereiten muss und die sich dann im Laufe der nächsten Tage auch materialisieren werden.
Also orientierungslos bezog sich eigentlich darauf, dass die Punkte, die diskutiert werden und die immer nur diskutiert, aber nie entschieden werden, dass die weiter so in der Luft hängen. Also dass man sich immer noch nicht einig werden konnte für eine Quote für Elektrofahrzeuge, dass man beim Thema Tempolimit völlig ausgebremst wurde, dass ein Vorstoß, der immer wieder gerade aus der Opposition kommt, ein Bonus-Malus-System, ein sogenanntes einzuführen als Kaufanreiz für klimafreundliche Autos, dass all das nicht auf den Weg gebracht ist. Und ich komme auch deswegen immer wieder aufs Geld zu sprechen. Das Stichwort CO2-Preis fiel eben schon, weil bei allen technischen Details, über die wir diskutieren, das hier immer auch eine ganz soziale Frage ist. Wenn Absolut. Wir uns das Thema Maut und Steuern nehmen, das wird vor allem Pendler treffen. Und die können das Auto nicht einfach stehen lassen, wie es vielleicht derjenige macht, der dann nur Brötchen holt, also das Auto nur nimmt, um Brötchen zu holen. Das Elektroauto ist teuer in der Anschaffung, teurer auf jeden Fall als der Verbrenner. Das lohnt sich eigentlich dann nur für lange Strecken, wenn man das Geld wieder herausbekommen will. Synthetische Kraftstoffe sind offenbar wohl teurer als im Moment der normale Verbrennungsmotor.
Klar, Bahnfahren
ist teurer als Fliegen. Also wir können eigentlich, egal welches Beispiel, welchen Vorschlag wir nehmen, es ist immer auch eine Frage, wer wird sich das leisten können? Und wenn ein bestimmter Teil der Bevölkerung, das Umweltministerium spricht da immer von einem Modelltyp der alleinerziehenden Pendlerin, die kein Homeoffice machen kann, also sprich dem Typus in der Bevölkerung, den genau diese ganzen Kosten treffen werden, wenn wir zur Mobilitätswende kommen. Und trotzdem sage ich, was ich vermisse, ist der große Wurf. Ich habe es schon ein paar Mal jetzt angesprochen, wie wir es vor ein paar Jahren im Bereich Energie erlebt haben. Das Wort Energiewende ist mittlerweile fest etabliert in Deutschland. Dass das in ähnlichem Sinne jetzt auch im Verkehrssektor gelingen könnte, das sehe ich zurzeit überhaupt nicht. Aber und das Klimakabinett, das nun die Kohlen aus dem Feuer holen soll, das muss jetzt eigentlich all das umsetzen, was die einzelnen Kommissionen, vor allem die Verkehrskommission, nicht geschafft haben. Da richten sich jetzt alle Blicke drauf. Angela Merkel hat den Vorsitz übernommen, dieses sogenannten Klimakabinetts, wo sie und die Fachminister drin versammelt sind. Und ich erinnere dran, bei der Kohlekommission war es Ende letzten Jahres genauso. Da brauchte es ein Machtwort der Kanzlerin im Bundestag, bis klar wurde, die Kohlekommission muss jetzt liefern, die muss sich bis Ende Januar entschieden haben, was dann auch auf Druck aus dem Kanzleramt klappte. Und ich glaube, anders wird es jetzt im Verkehrsbereich auch nicht gehen.
Ja, macht
und
mit denn dieses Klimakabinett, dieses sogenannte, überhaupt Sinn? Ich meine, wir haben ja auch ein normales Kabinett, da sitzen auch die wesentlichen Akteure mit am Tisch, das Bundesumweltministerium, das Verkehrsministerium, also alle Ministerien, die uns ja geläufig sind.
Ich glaube, es macht dann Sinn, wenn es jetzt wirklich zur Chefsache erklärt wird. Und das,
ja, aber das kann doch Angela Merkel ohnehin machen. Ich meine, kennt sie sich in dem Bereich auch ein bisschen aus, als Physikerin vor allem und als auch Umweltministerin?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, geben wir ihnen vielleicht eine Chance, auch wenn man irgendwie das Gleiche bei Gerhard Schröder, darauf weisen ja einige darauf hin, die jetzt schon länger die Berliner Politik beobachten, auch die Umweltpolitik beobachten, so nach dem Motto, ach na ja, ach Gott, unter Gerhard Schröder gab es das irgendwie auch schon mal, das Green Cabinet, und hat damals auch irgendwie nicht so wahnsinnig viel gebracht. 10. April geht's los. Genau, auf die Finger gucken, alles andere hilft da ja nichts.
Wir sind gespannt.
Absolut. Wir sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Punkt. Wir grüßen in die Straßenbahn, aufs Rad, in die Fernbahn,
ins Autoradio.
Ins Autoradio.
Nein.
Und natürlich auch die Fußgänger, die uns vielleicht hören, wenn sie gerade nach Hause laufen. Wir wünschen auf jeden Fall einen schönen Freitagabend. Das war die Folge 89 des Politik-Podcasts mit der Frage, wie klimafreundlich und komfortabel von A nach B. Eine reichhaltige Woche, was die Verkehrs- und Klimaschutzpolitik anging. Schreiben Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Rückmeldungen an politikpodcast@deutschlandfunk.de oder auch über Twitter. Lesen wir bei Twitter unter @dlf_berlin. Sind wir zu erreichen, und es sagen Tschüss Nadine Lindner,
Dieter Nürnberger
und Barbara Schmidt-Matern.